Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Wielert, Katechismus bei Radio Horeb. Begrüßen darf ich wieder per Telefon zugeschaltet Dekan Ludwig Gschwend. Guten Tag, Dekan Gschwend.
Grüße Gott.
Wir sind im Katechismus mittendrin in die Feier des christlichen Mysteriums, die Firmung in der Heilsökonomie, das ist der erste Abschnitt. Und wir haben letzte Woche aufgehört, kurz vor dem Abschnitt, zwei Traditionen, der Osten und der Westen. Und da steigen wir auch gleich ein. In den ersten Jahrhunderten bildete die Firmung allgemein zusammen mit der Taufe eine einzige Feier, ein Doppelsakrament, wie der heilige Cyprian sagt. Die Häufung der Kindertaufen, und zwar zu jeder Zeit des Jahres, und die Vermehrung der Landpfarreien lassen es dann neben anderen Gründen nicht mehr zu, dass der Bischof bei den Tauffeiern anwesend ist. Weil man die Vollendung der Taufe dem Bischof vorbehalten möchte, kommt im Westen der Brauch auf, den Zeitpunkt der Spendung beider Sakramente voneinander zu trennen. Der Osten hat die beiden Sakramente miteinander vereint erhalten. Die Firmung wird durch den Taufpriester erteilt. Dieser darf sie allerdings nur mit dem von einem Bischof geweihten Myron spenden.
Ja, also da kommt ganz deutlich zum Ausdruck, dass der Bischof zunächst immer der Spender der Sakramente war, also der Taufe und damit verbunden dann der Firmung. Da gab es ja immer große Tauftage. Es war zum Beispiel ein großer Tauftag Ostern, vorausgehend die lange Fastenzeit mit den einzelnen Katechesen. Die Katechumenen, also die sich auf die Taufe vorbereitet haben, haben ja in der Regel einen zweijährigen Zyklus ohnehin durchmachen müssen. Und dann waren die letzten Wochen der ganz besonders intensiven Vorbereitung auf die heilige Taufe ausgerichtet. Es gibt ja von zahlreichen Kirchenvätern Katechesen, die sie da gehalten haben, zur Vorbereitung auf den Empfang des Taufsakramentes und damit verbunden immer auch des Firmsakramentes. Neben Ostern war Pfingsten ein Tauftermin und dann auch Weihnachten. Wenn Sie daran denken, der König Chlodwig, der Frankenkönig, der ist an Weihnachten getauft worden. Also Weihnachten war auch so ein wichtiges Datum, wo die heilige Taufe gespendet worden ist. Aber dann hat man im Laufe der Zeit, weil eben so viele Kindertaufen dann auch nötig waren, hat man diese Taufen in die Pfarreien verlegt. Die Pfarrer durften im Auftrag des Bischofs dann das Sakrament der Taufe spenden. Aber die Firmung ist dann im Westen ganz am Bischof gebunden gewesen. Und wenn Sie ans Mittelalter denken, da hat es ja eine ganze Reihe von Bischöfen gegeben, die nicht einmal die Priesterweihe hatten, die also nur die Tonsur hatten. Das waren ja gleichzeitig Fürsten. Und die hatten dann, diesen Ausdruck gibt es nur im Deutschen, einen Weihbischof. Der Weihbischof, der hat also die Priesterweihen gespendet, der Weihbischof hat das Firmsakrament gespendet, der Weihbischof hat die Kirchen konsekriert. Also das war die Aufgabe. Die Kirche spricht ja eigentlich beim zweiten Bischof, also von einem Hilfsbischof, von einem, der den Bischof unterstützen soll. Und diese Hilfsbischöfe hat es in der Regel ja nur gegeben, wenn einer alt und gebrechlich war und er den Dienst nicht mehr tun konnte. Früher war es ja nicht so, dass ein Bischof mit 75 sagen konnte, jetzt gehe ich in den Ruhestand. Ein Bischof war bis zum letzten Augenblick im Dienst. Unser Bischof Maximilian von Link, der hat mit 88 Jahren noch die letzte Firmung gespendet. Und es ist interessant, dem letzten Firmling hat er in der Regel immer ein Bildle geschenkt und hat zu ihm gesagt, du bist mir der Allerliebste. Das heißt, er war froh, dass das wieder überstanden war. Also das Sakrament der Firmung wurde dann in der Westkirche dem Bischof vorbehalten. Und nur in Ausnahmefällen konnte ein Priester dann das Sakrament der Firmung spenden. Inzwischen ist es ja wieder so, dass die Bischöfe das sehr delegieren, weil sie aufgrund ihrer vielen Aufgaben und weil die Zahl der Firmlinge nicht mehr so groß gewünscht wird, sie das gar nicht mehr machen könnten. Ich meine, wenn Sie in einer Diözese über 100 Firmungen im Jahr haben, dann kommen Sie ja zu nichts anderem mehr, als dass Sie von Firmung zu Firmung reisen. Also das kann man dann auch wieder nicht mehr machen. Da sind unsere Bischöfe gegenwärtig in einem gewissen Dilemma. Aber die Ostkirche hat die Firmung gelassen bei der Taufe.
Dekan Gschwind, zwei Fragen. Lässt sich das zeitlich eingrenzen, wann diese Trennung von Firmung und Taufe in der westlichen Welt stattgefunden hat? Kann man das sagen, um welche Zeit das war?
Also ich bin jetzt nicht so ganz firm da in der Frage, aber ich schätze doch, dass das schon im 9., 10. Jahrhundert geschehen ist.
Und dann die nächste Frage mit der Taufe, wenn es zuvor dem Bischof vorbehalten war. Sind diejenigen mit den Täuflingen zum Bischof gefahren oder ist der Bischof durchaus durch seine Diözese gereist und hat dabei dann getauft?
Ja, die sind natürlich zum Bischof gekommen.
Die sind zum Bischof.
Und zwar, ja, die Bischofskirchen, die Kathedralen waren da natürlich ein großes Zentrum. Und man darf ja nicht vergessen, dass die Diözesen, ich meine, in Deutschland ist es ein bisschen anders, aber dass die Diözesen, denken Sie an Italien, dass die Diözesen relativ klein waren. Das waren also praktisch Stadtdiözesen. Das wäre bei uns jetzt, sagen wir, der Altlandkreis Krumbach, der jetzige Landkreis heißt Günzburg, das ist dann nochmal wieder größer, aber der Altlandkreis Krumbach, das wären jetzt 30 Pfarreien, also mein Dekanat hat 30 Pfarreien, also das wäre eine überschaubare Größe und da, wenn da jetzt also der Bischof sitzen würde, es gibt ja noch solche kleinen Diözesen, wo der Bischof das wirklich machen kann, ich denke jetzt an Vaduz, also da gibt es schon noch so kleine Diözesen, aber in den letzten Jahren hat Rom eigentlich viele kleine Diözesen in Italien zusammengelegt zu größeren Diözesen.
Okay, das hat dann auch, das wäre meine zweite Frage gewesen, oder ist meine zweite Frage, wenn wir jetzt auf alte Bischofskirchen schauen, dann ist das praktisch auch dort, stehen dann auch die ältesten Taufbecken. Also dann sind die in den Gemeinden, in den Kirchengemeinden gar nicht so alt, wie die in den Bischofssitzen, wo der Bischof praktisch in seiner Kirche dann getauft hat.
Die Bischofskirchen haben ja, die alten Bischofskirchen, also wo das sich erhalten hat, die haben ja regelrechte Baptisterien.
Gehen wir weiter im Katechismus. Ein Brauch der Kirche Roms, eine nach der Taufe erfolgende zweimalige Salbung mit dem heiligen Chrisam, hat die Entwicklung der westlichen Praxis gefördert. Eine erste Salbung des Neugetauften wurde durch den Priester gleich im Anschluss an die Taufe vorgenommen und dann durch eine zweite Salbung vollendet, bei der der Bischof die Stirn jedes Neugetauften salbte. Die vom Priester vorgenommene erste Chrisamsalbung blieb mit dem Taufritus verbunden. Sie bedeutet die Teilhabe des Getauften am Propheten-, Priester- und Königsamt Christi. Falls die Taufe einem Erwachsenen gespendet wird, findet nach der Taufe nur eine einzige Salbung statt, die der Firmung.
Ja, also wir tun bei der heiligen Taufe das Kind auf den Scheitel salben. Und der Bischof oder der Beauftragte des Bischofs, der das Sakrament der Firmung spendet, der salbt dann mit dem Chrisam, es ist ja immer das Chrisam, das da verwendet wird, salbt mit dem Chrisam auf die Stirn. Der Kardinal Meissner hat einmal angemerkt, denkt dran, ihr seid auf die Stirn gesalbt und nicht auf den Rücken. Ihr sollt für euren Glauben einstehen, die Stirn sozusagen hinhalten und nicht davonlaufen. Ja, also wir müssen als Christen für unseren Glauben einstehen. Das Sakrament der Firmung, das soll uns ja stärken. Und das, da werden wir ja noch im Einzelnen drauf zu sprechen kommen. Aber das ist also in der Westkirche, wo diese zweimalige Salbung stattfindet, während die Ostkirche nur eine Salbung kennt.
Die Praxis der Ostkirchen verdeutlicht vor allem die Einheit der christlichen Initiation, die der lateinischen Kirche veranschaulicht die Gemeinschaft des neuen Christen mit seinem Bischof als dem, der die Einheit seiner Kirche ihre Katholizität und ihre Apostolizität gewährleistet und dadurch auch den Zusammenhang mit den apostolischen Ursprüngen der Kirche Christi sichert.
Also das war schon immer eine sehr bedeutsame Sache, wenn der Bischof in einen Ort gekommen ist. Wenn Sie dran denken, wie das früher war, wie der Bischof da feierlich empfangen wurde, je nachdem, mit was er da angereist ist, also im 18. Jahrhundert kam er also mit der Kutsche angefahren und dann war dann schon der Himmel bereit gestanden, den man von Leichnam sonst bloß nimmt. Mit dem Baldachin wurde dann der Bischof hineingeleitet in die Kirche und dann wurde feierlich gesungen und es war also schon ein Riesenfest, wenn ein Bischof in den Ort gekommen ist. Inzwischen wird das alles sehr viel runtergefahren und das ist zum Teil, das hängt also immer mit Entwicklungen der Zeit zusammen. Wir können uns nicht mehr so zu so großartigen, triumphalistischen, würde man sagen, Dingen aufschwingen. Und doch waren das doch sehr deutliche Zeichen. Er ist ein Nachfolger der Apostel, der jetzt zu uns gekommen ist. Aber trotzdem, man muss sehen, dass diese innige Verbindung, und da sollte man, glaube ich, schon ein bisschen darauf achten, dass das nicht ganz reißt, dass also Bischöfe durchaus präsent sind. Und natürlich die Distanz ist nicht mehr die große, die man früher eigentlich hatte. Und auch ein Stück der Ehrfurcht könnte darunter leiden.
Katechismus bei Radio Horeb, am Mikrofon ist Michael Wielert und unser Referent, der uns zugeschaltet ist über das Telefon, ist Dekan Ludwig Gschwind. Die Feier des christlichen Mysteriums ist unser Thema. Wir sind im zweiten Kapitel der Firmung, die Zeichen und der Ritus der Firmung. Im Ritus dieses Sakramentes sind zwei Dinge beachtenswert. Das Zeichen der Salbung und das, was die Salbung bezeichnet und einprägt als geistige Siegel. Die Salbung ist in der biblischen und antiken Bildsprache reich an Bedeutungen. Öl ist Zeichen des Überflusses und der Freude. Es reinigt, Salbung vor und nach dem Bad. Und macht geschmeidig, Salbung der Athleten und Ringer. Es ist Zeichen der Heilung und es lindert den Schmerz von Prellungen und Wunden. Auch macht es schön, gesund und kräftig.
Da haben wir also ein ganzes Wellnessprogramm beieinander, also ein geistliches Wellnessprogramm. Was das Öl alles zu bedeuten vermag, aus der Schrift her, das wird ja also hier im Einzelnen dann ausgeführt, das Öl Zeichen des Überflusses und der Freude, wo das Öl niederträufelt auf Aarons Bart, wie es da in der Heiligen Schrift heißt. Und das reinigt natürlich, das ist selbstverständlich, und es macht geschmeidig. Also die Ringer des Altertums, die haben immer sich ganz gewaltig mit Öl eingesalbt, sodass sie ganz glitschig waren und keiner richtig an sie rankam. Und das Grisam, das soll uns da stärken. Jetzt könnte man natürlich sagen, das bisschen Grisam, das man da auf die Stirn gesalbt bekommt, also da, das wird wohl nicht genügen. Wie hat ein Firmling von der Firmung geschrieben, früher war es ja so, dass neben dem Bischof der Sekretär oder einer stand und er hat dann dieses Salböl dann noch weggewischt von der Stirn. Das tut man heute ja nicht mehr. Aber früher mit dem Wattebäuschli hat man das dann abgewischt und dann hat er geschrieben, also dann hat der Bischof mir die Firmung gespendet und nebendran stand ein Pfarrer, der putzte mir die Firmung wieder weg. Also so ist natürlich nicht. Die Firmung, das ist etwas Dauerhaftes. Nur können wir natürlich mit dem Heiligen Chrysam nicht so großzügig umgehen, dass wir, wie die Ostkirche. Die Ostkirche, die seid ja viel großzügiger. Also die sind da schon, salben schon viel mehr wie wir. Es ist ein Zeichen der Heilung. Das muss man auch bedenken bei dem Heiligen Chrysam. Es lindert den Schmerz von Prellungen und Wunden. Also wir werden ja immer wieder auch verwundet in der Sünde. Auch macht es schön, gesund und kräftig. Also die Stärkung, die durch das Krisam dann hier hervorgerufen werden soll. Also eine große, großartige Symbolik, die hier die Kirche entfaltet. Also dass man weiß, dass das Krisam eben uns salbt zu Königen, Priestern und Propheten.
Dekan Gschwind, Sie haben gerade vorher gesagt, ein geistiges Wellnessprogramm. Könnte man sagen, etwas provokativ, dieses geistige Wellnessprogramm, Wellness ist ein großes Stichwort unserer Gesellschaft, dieses geistige Wellnessprogramm, wenn man das ernst nimmt und wenn man sich bewusst darunter stellt, würde man sich so manches irdische Wellnessprogramm ersparen?
Ohne Zweifel, ohne Zweifel. Ich meine, das gilt ja überhaupt vom sakramentalen Leben.
Gehen wir weiter im Text, im Katechismus. All diese Bedeutungen der Salbung mit Öl finden sich im sakramentalen Leben wieder. Die vor der Taufe gespendete Salbung mit Katechumenenöl bedeutet Reinigung und Stärkung. Die Salbung der Kranken Heilung und Kräftigung. Die nach der Taufe bei der Firmung und bei der Weihe erfolgte Salbung mit heiligem Krisam ist Zeichen einer Konsekration. Durch die Firmung haben die Christen, das heißt die Gesalbten, vermehrt an der Sendung Jesu Christi und an der Fülle des Heiligen Geistes Anteil, damit ihr ganzes Leben voll den Wohlgeruch Christi ausströme.
Ja, also da ist jetzt natürlich die Salbung der Kranken, das ist natürlich auch wieder ein eigenes Öl, so wie das Katechumenenöl bei den Täuflingen ein besonderes Öl ist, so ist das Krankenöl auch ein eigenes Öl, also nicht zu verwechseln mit dem Krisam. Das Krisam, das ist schon ein ganz besonderes Öl. Aber das Krisam, das wird ja verwendet bei Taufe, Firmung und der Priesterweihe, auch bei der Konsekration eines Bischofs, auch bei der Konsekration eines Altares, auch bei der Konsekration einer Kirche. Ich glaube, das machen wir uns viel zu wenig bewusst, wie eine Kirche in Dienst genommen wird, dass da also auch wirklich etwas herausgenommen werden aus dem säkularen Bereich, ganz dem Dienst Gottes anvertraut wird. Jetzt gegenwärtig, wo immer wieder davon zu lesen ist, dass Kirchen aufgegeben werden müssen, da muss man sich schon auch Gedanken machen, wie man dann mit den Altären, wie man mit all den Dingen umgeht, die man vorher in feierlicher Weise in den Dienst gestellt hat. Da wird man also auch sich noch manches überlegen müssen. Aber interessant ist jetzt, damit ihr ganzes Leben den Wohlgeruch Christi ausströme. Also da meine ich, da haben wir schon noch einen großen Nachholbedarf, dass es überall, ja, ich meine, wenn der Weihrauch verwendet wird, dann riecht's auch gut. Und aber wir Christen, wir sollen schon selber strahlend sein und etwas hinein, ja, eine gute Luft in diese Welt bringen.
Das nächste, der nächste Abschnitt. Durch diese Salbung erhält der Firmling das Mal, das Siegel des Heiligen Geistes. Das Siegel ist Sinnbild der Person, Zeichen ihrer Autorität, ihres Eigentumsrechtes an einem Gegenstand. Man kennzeichnete etwa die Soldaten mit dem Siegel ihres Anführers und die Sklaven mit dem ihres Herrn. Das Siegel beglaubigt einen Rechtsakt oder ein Dokument und macht dieses unter Umständen zu einem Geheimnis.
Ja, da hat früher der Siegelring eine große Bedeutung gehabt. Der Siegelring, mit dem also durchwegs gesiegelt worden ist, den man, wenn man zum Beispiel einen Brief weggeschickt hat, den hat man dann mit einem Wachs geschlossen und dann den Siegelring eingedrückt. Und dann wusste man genau, das war also der Absender, von dem und dem kommt der Brief. Siegel, jedes Pfarramt hat ein Siegel. Das Dekanat hat das Siegel, das bischöfliche Ordinariat, der Generalvikar, der Bischof hat ein Siegel. Als bei uns die Visitation war und der Weihbischof visitiert hat, dann hat er sein Siegel in alle Bücher hineingedrückt, also ins Taufbuch und ins die verschiedenen Matrikelbücher, ist als überall das Siegel des Visitators hineingekommen. Also das Siegel ist schon etwas Entscheidendes. Die Bischöfe, die haben ja auch immer ein Wappen. Und da, das kommt dann in dem Siegel auch vor. Gott ist es, der uns sein Siegel aufdrückt. Da jetzt sind wir noch oben. Siegel ist Sinnbild der Person, Zeichen ihrer Autorität, ihres Eigentumsrechts an einem Gegenstand. Die Soldaten sind mit dem Siegel ihres Anführers gekennzeichnet worden und die Sklaven mit dem ihres Herrn. Das hat also im Altertum schon eine große Rolle gespielt, das Siegel. Man hat ja zum Beispiel auch gewisse, ja, ein Siegel gehabt und mit der Hälfte des Siegels konnte man dann zu einem Freund reisen und wenn man das zusammengebracht hat, dann wusste man, der ist ein Abgesandter von dem Freund. Also das Siegel hat im Altertum schon eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Aber bis zum heutigen Tag, wenn Sie beim Notar sind, dann wird der Rechtsakt auch besiegelt. Bekommt also auch ein Siegel, ein Dokument. Das ist also, das Siegel spielt eine große Rolle und Gott drückt uns sozusagen in der heiligen Firmung ein Siegel auf. Wir gehören zu ihm. Und das müsste einem natürlich bewusst sein. Und dafür müsste man dankbar sein, dass wir ganz zu Gott gehören. Und das müsste sich im Leben auswirken, ja, wie wir vorhin gesagt haben, dass wir ein Wohlgeruch Christi sind, Zeugen für Christus sind, die eintreten für die Sache Gottes und für die Sache der Kirche.
Christus selbst erklärt von sich, der Vater habe ihn mit seinem Siegel beglaubigt. Auch der Christ ist durch ein Siegel gekennzeichnet. Gott ist es, der uns sein Siegel aufgedrückt und als ersten Anteil am verheißenen Heil den Geist in unser Herz gegeben hat. Das steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 22. Dieses Siegel des Heiligen Geistes bedeutet, dass man gänzlich Christus angehört, für immer in seinen Dienst gestellt ist, aber auch, dass einem der göttliche Schutz in der großen endzeitlichen Prüfung verheißen ist.
Ja, da ist also davon die Rede, dass der Geist Gottes natürlich das Entscheidende ist, gerade bei der heiligen Firmung. Am Pfingstfest, da kommt ja der Heilige Geist in Zungen wie von Feuer herab auf die im Abendmahlsaal Versammelten. Wenn man ein Siegel auf ein Dokument gebracht hat, da brauchte man ja auch eine Kerzenflamme, wo man dann das Wachs flüssig gemacht hat und dann den Siegelring draufgedrückt hat. Also insofern ist das mit den Flammen am Pfingsten, geht es eigentlich sehr schön zusammen mit dem Siegel, das dem Einzelnen hier aufgeprägt wird.
Katechismus bei Radio Horeb. Eine Hörerin haben wir dran aus Graz, aus Österreich, die Frau Czaki. Guten Tag.
Grüß Gott. Ja, ich hätte eine Frage und zwar, heutzutage tauft man die Kinder nicht nach der Geburt, sondern oft viele Monate später. Und wie ist das, wenn man Angst hat, dass inzwischen etwas, sagen wir, als Großmutter Angst hat, dass dieses Kind womöglich etwas passiert und nicht getauft wird. Ich habe da einmal meinen Enkel von mir getauft mit den Worten eben. Und ich wollte fragen, ob das nicht richtig ist oder ob man das da überhaupt machen oder nicht. Und wie ist das? Das wäre meine Frage.
Ja, das ist natürlich schon manchmal eine große Gewissensfrage, wenn Eltern, also ich meine, wenn man es absehen kann, dass ihr Kind taufen lassen, dann würde ich jetzt da nicht unbedingt eingreifen. Aber wenn man die Sorge hat, dass es gar nicht taufen lassen, dann ist natürlich nicht verfehlt. meine ich, dass man dem Kind die heilige Taufe spendet. Aber man muss natürlich schon auch dann bedenken, dass man da eine große Verantwortung übernimmt. Man müsste sich dann auch einem Geistlichen auch anvertrauen, damit man das also irgendwie festhält, dass das Kind getauft ist. Also das ist gar nicht so einfach. Und den Elternwillen zu respektieren, das ist auch eine wichtige Sache. Man müsste halt schauen, dass man die Eltern dahingehend beeinflussen kann, dass sie doch dran denken, was sie wollen ja sonst auch alles Gute für ihr Kind. Es wird gibt wenig Eltern, die ihrem Kind nicht das Gute wollen. Gibt's natürlich auch, aber das ist ja eher die Ausnahme. Die Eltern wollen ja in der Regel das Beste für ihr Kind. Die erkennen bloß oft nicht, dass das Allerbeste für ihr Kind ist, wenn es das Sakrament der Taufe empfängt.
Es geht eher darum, dass sie nach vielen Monaten einmal, wenn es günstig ist, wenn alles passt und so, irgendeinmal werden sie getauft. Und früher hat man das so schnell als möglich, also binnen ein, zwei Wochen auf alle Fälle getauft, diese Kinder. Und nicht gewartet, bis, ich weiß nicht, alles so günstig ist. Und darum geht es.
Aber wissen Sie, wir haben in der Kirche schon das Verschiedenste gehabt. Wenn Sie dran denken, der heilige Basilius und der heilige Gregor von Nazianz, die sind von ihren Eltern auch nicht zur Taufe gebracht worden und die sind erst als Erwachsene getauft worden. Das war also in der Kirche zeitweise geradezu verpönt, dass man Kinder getauft hat. Es hat also immer verschiedene Zeiten gegeben. Jetzt, die letzten Jahrhunderte hat man sich bemüht, möglichst rasch die Kinder zu taufen wegen der hohen Kindersterblichkeit. Und das ist heute angesichts des Kindstodes ja auch nicht immer so ganz ungefährlich, so lange zu warten mit der Taufe. Aber auf der anderen Seite müssen wir ein Stück weit schauen, den Elternwillen respektieren, weil die Eltern ja auch die Verantwortung übernehmen für die religiöse Erziehung der Kinder.
Frau Czaki, vielen Dank für Ihren Anruf. Ja. Dankeschön. Danke. Viele Grüße nach Graz.
Danke sehr. Wiederhören.
Die Taufe und die Firmung, natürlich, Dekan Gschwind, ein großes Thema. Und wie Sie das eben schon eigentlich auf den Punkt gebracht haben, zwischen Verantwortung und natürlich auch Respekt den Eltern, demjenigen, der das entscheidet, gegenüber. Ich denke, in meiner Naivität würde ich sagen, die Eltern tun das Kind ja auch impfen lassen, ohne dass es selber entscheidet, ob es geimpft werden soll oder nicht, was ebenso auch ein Schutz ist und eine Vormaßnahme.
Das religiöse Leben, da merkt man natürlich auch, dass zum Teil eine große Unwissenheit da ist.
Ja.
Dass man die Größe des Taufsakramentes zu wenig sieht. Dass man vielleicht einfach denkt, das soll später selber entscheiden, aber das Kind wird in der Regel so entscheiden, wie Eltern entscheiden.
Gut, gehen wir noch einen weiteren Schritt heute in der Sendung, in der Firmung, weg von der Taufe, oder besser gesagt nicht weg von der Taufe, sondern einen weiteren Schritt, das gehört zusammen. Wir haben das ja eben auch im Ritus schon gehört, die Feier der Firmung. Eine wichtige Handlung, die zwar der Feier der Firmung vorausgeht, in gewisser Weise aber zu ihr gehört, ist die Weihe des heiligen Chrisam. Am Gründonnerstag konsekriert der Bischof im Verlauf der Chrisammesse den heiligen Chrisam für sein ganzes Bistum. In einigen Ostkirchen ist diese Weihe sogar den Patriarchen vorbehalten. In der syrischen Liturgie von Antiochien lautet die Epiklese bei der Weihe des heiligen Chrisam: Vater, sende deinen heiligen Geist über uns und über dieses Öl vor uns und konsekriere es, damit es für alle, die damit gesalbt und gekennzeichnet werden, ein heiliges Myron sei. Ein priesterliches Myron, ein königliches Myron. Freudensalbung, Lichtgewand, Mantel des Heils, geistliche Gabe, Heiligung an Seele und Leib, unvergängliches Glück, unauslöschbares Siegel, Schild des Glaubens und furchterregender Helm gegen alle Werke des bösen Feindes.
da sieht man wieder, wie reich die Ostkirche an Bildern ist. Also wie sie das so großartig da, also wirklich da formuliert. Das ist schon großartig, wie die Ostkirche das macht. Wir sind immer ein bisschen nüchterner. Die römische Liturgie ist sehr viel nüchterner. Aber da kommt natürlich etwas zum Ausdruck, dass der Bischof derjenige ist, der das Kriegsamt, der die heiligen Öle überhaupt weiht. Jetzt heißt da am Gründonnerstag, der Gründonnerstag ist eigentlich der Tag, wo zum einen die Priester ihr Weiheversprechen erneuern und zum anderen die heiligen Öle gesalbt werden. Nun ist so, dass die Priester am Gründonnerstag ja schwer eingespannt sind. Da ist die ganze Gründonnerstagsliturgie zu feiern und dann natürlich auch die Vorbereitung für die Karfreitag, Osternacht. Das ist immer eine strenge Woche, die Karwoche. Und deshalb feiern wir in Deutschland in der Regel schon am Mittwoch in der Karwoche die Chrisammesse. Und da kommen dann wirklich die Priester aus der ganzen Diözese zusammen. Bei uns in der Diözese Augsburg ist so, dass wir alle nach Augsburg kommen und uns da um den Bischof scharen und mit dem Bischof dann diese Chrisammesse feiern. Das ist immer eine ganz großartige Liturgie, die da miteinander gefeiert wird. Der ganze Hochchor ist voll mit Priestern. Dann kommen oft viele Firmlinge, die Diakone, die geweiht werden in diesem Jahr, sind da. Dann Taufbewerber, erwachsene Taufbewerber. Und die bringen dann auch jeweils die Ölgefäße. Dann Krankenschwestern und Krankenpfleger bringen dann das Krankenöl. Also das ist immer ein ganz feierlicher Gottesdienst. Wirklich, meine Ministranten sind da in der Regel mit dabei und sind jedes Jahr begeistert von diesem großen Gottesdienst, von dieser Liturgie, wo der Bischof erlebbar auch wird bei einem großen Gottesdienst im Dom.
Ich habe das einmal miterlebt, allerdings nicht in Deutschland, sondern auf Mallorca. Dort gibt es eine deutsche Gemeinde, die von einem deutschen Priester begleitet wird. Und wir waren auch, allerdings am Donnerstagabend, wirklich am Gründonnerstagabend, die Priester eingeladen in den Dom in Mallorca, in Palma de Mallorca. Und ähnlich wie Sie eben berichtet haben, sind alle Priester gekommen, alle Diakone. Und jeder hatte wirklich auch seinen Koffer dabei und hat sich das Chrisam auch beim Bischof dort abgeholt. Eine sehr eindrucksvolle Feier, die bis heute, ja, denke ich daran und ist das mir im Kopf, wie wir da eingeladen waren beim Bischof von Palma de Mallorca. Allerdings hatte er das natürlich am Gründonnerstagabend gemacht.
Das dauert natürlich dann schon lang, weil da die Fußwaschung dann auch noch ist.
Genau.
Also das zieht sich dann schon hin.
Da hat man alles.
Aber bei uns ist ja so, dass jedes Dekanat so ein Köfferchen hat, wo dann die heiligen Öle geholt werden. Und dieses Köfferchen, das wird dann versiegelt. Die Kapitelsboten nehmen das heilige Öl in Augsburg mit und bringen es dann heim zum Dekan.
Und der Dekan verteilt dann?
Ich tue immer am Karsamstag, teile ich dann die heiligen Öle aus. Da kommen die Vertreter vom ganzen Dekanat und dann tue ich das Öl verteilen.
Dekan Gschwind, ich denke, wir machen an dieser Stelle einen Knopf an die Sendung.
Ja.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Wir machen nächste Woche dann weiter mit die Feier der Firmung, gehen da nochmals ins Detail rein und werden dann nochmals drüber sprechen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ihnen Gottes Segen.
Ihnen auch.
Und Dankeschön für die Zeit. Wiederhören.